gemeinsam. Ja. Ich darf für dich. Und Herr Jesus Christus, danke. Gib du uns jetzt bitte offene Ohren für dein Wort. Schenk du diese Gnade, dass wir mitnehmen können für die nächste Zeit deine Aufträge, deine Ansagen, weil du sie in Liebe für uns machst. Und schenk du Samuel jetzt die richtigen Worte, die uns in das Herz treffen. Schenk du in der Fülle deines Geistes diese Dinge, die uns wirklich berühren. Dir zur Ehre und uns zum Heil. Amen.
Amen. Zum Einstieg eine Frage. Wer hat sich heute auf diesen Sonntag gefreut? Einige. Ihr habt es besonders gut heute. Das ist schon mal gut, wenn man sich auf Sonntag freut. Ich habe mich auch nicht auf jeden Sonntag gefreut, wenn ich mich so zurückerinnere. Aber auf diesen habe ich mich gefreut. Habe mich gefreut, dass wir wieder hier sind. Und natürlich, je länger man über dieses Thema heute nachdenkt, wir überlegen ja, wie wir jünger werden. 2020 werden wir nämlich nicht nur älter, sondern auch jünger. Und das ist ja ein schönes Wortspiel, das habt ihr sicher schon mal euch durch den Kopf gehen lassen. Und heute denken wir über den Sabbat nach und den Sabbat, ja, und die Jünger am Sabbat und über uns am Sabbat und am Sonntag und was wir davon für unser Leben lernen können. Jünger am Sabbat. Wenn wir das Neue Testament, gerade die Evangelien durchlesen, dann merken wir, da gibt es eine gewisse Spannung, immer wieder am Sabbat. Jesus am Sabbat, die Pharisäer mit ihren Vorstellungen am Sabbat. Und genau so ist das auch heute in unserem Text. Wir gehen ja so Step by Step, so Schritte eben. Seht ihr die Schritte eigentlich rechts? Eigentlich sind da rechts noch Schritte auf der Folie, so wie Schritte im Sand, aber die sind an der Wand eliminiert, kann man irgendwie nicht sehen. Aber ihr könnt euch die vorstellen, wie Schritte im Sand aussehen, wenn wir es ganz dunkel machen würden vielleicht. Okay, wir lernen von Jesus aus Lukas 6, Vers 1 bis 12. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger rissen Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Das haben wahrscheinlich fast jeder schon mal gemacht, irgendwie an einem Ährenfeld vorbeizukommen, Gerste, Weizen, Roggen, irgendwas, und dann zupft man so eine Ähre ab und pult die da raus, die Körner, und isst das eine oder andere. Und vielleicht hat das eine oder andere von euch auch schon mal an einem Sonntag sowas gemacht und wahrscheinlich sich nichts Böses dabei gedacht. Das ist ja kein Mähdrescher. Das ist ja was ganz anderes. Und die Pharisäer haben aber das gesehen. Ich habe mich gefragt, was machen die da im Ehrenfeld? Ja. Da sagten einige Pharisäer, ob die dabei waren, ob die mit hinterherliefen, was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnet ihnen, habt ihr nie gelesen? Und das ist natürlich ein Angriff für einen Pharisäer. Ein guter Pharisäer konnte das Alte Testament nahezu auswendig. Und Jesus fragt sie, habt ihr nie gelesen? Natürlich, die hätten sofort sagen können, wo das steht. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging, die geweihten Brote nahm, davon aß und auch seinen Begleitern davon gab, obwohl doch niemand außer den Priestern davon essen darf? Also Jesus bringt ihnen hier ein Beispiel, was noch viel extremer ist, als diese paar Ähren da auszuraufen. Ja, da wird er genau beschrieben, dann haben sie mit den Fingern zerrieben, mit den Händen und haben die gegessen. Denn diese Schaubrote, die waren Gott geweiht und heilig, die durfte nur der Priester essen. Und Jesus nimmt dieses Beispiel von den heiligen und geweihten Schaubroten damals in der Stiftshütte, im Haus Gottes, und hält ihnen das vor Augen. Und sagt, da gibt es ein Beispiel, wo Gott das geduldet hat. Er hat niemand bestraft. Niemand wurde dafür bestraft. Und er schloss mit den Worten: Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und das ist natürlich für die Pharisäer eine echte Herausforderung. Aber für uns, wir wollen heute nicht zu lange bei den Pharisäern stehen bleiben, für uns ist das der erste Merksatz. Jesus ist Herr über den Sabbat. Und das ist nämlich etwas, was sich im Judentum so zwischen den Testamenten, vor allem nach der babylonischen Gefangenschaft, auf der einen Seite gut entwickelt hat, zuerst gut. Vorher hatte das Volk Israel den Sabbat immer wieder mal nicht so ernst genommen. Und man merkt das auch nachher noch, wenn man das Buch Nehemia liest, da gab es auch Probleme, schon wieder den Sabbat zu halten. Und der Nehemia hat den nochmal eingeschärft: Leute, wenn ihr den Sabbat nicht haltet, wenn ihr den verachtet, dann wird Gott euch wieder aus dem Land jagen. Und dann haben sie das anscheinend gelernt, aber leider völlig überzogen. Sie sind übers Pferd gesprungen, ja, und sie haben eine ganze Menge von zusätzlichen Sabbatgeboten gemacht. Das darf man nicht und jenes darf man nicht und das darf man schon gar nicht und Ehren ausraufen darf man auch nicht und man darf nur so und so viele Schritte gehen und dann hat man aber in der List auch wieder Ausnahmen gemacht. Man darf nämlich zwar nicht weit gehen, aber zum Beispiel, wenn man eine Schiffsreise macht, da kann man das mit dem Segelschiff ja nicht so begrenzen, dann ist das erlaubt. Und dann gab es den Trick, wenn man doch weiter wollte, dann konnte man einen Wassersack auf einen Esel legen und dann ist das eine Wasserreise und dann konnte man weiter als die Schritte gehen. Also man merkt, an dem, was Gott an gutem Gebot gegeben hat, völlig vorbei. Ja, man macht auf der einen Seite macht man alles enger und auf der anderen Seite wendet man menschliche Tricks an, um dann doch zu dürfen, was man will. Und was hatte Gott sich dabei gedacht? Bei diesem Sabbatgebot? Das wollen wir heute noch miteinander ergründen. Auf jeden Fall nicht, dass man nicht keine Ehre mehr auszupfen darf und essen darf und ein paar Körner essen, sondern es sollte ja vielmehr etwas zur Freude sein. Dieser Text steht nicht nur im Lukas-Evangelium, der steht auch im Markus-Evangelium. Und dort gibt es noch einen sehr bemerkenswerten Satz, den wir uns auch merken können. Markus 2, da sagt Jesus nämlich noch, in Vers 27, also ziemlich am Schluss von dem Kapitel, und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Da sehen wir schon eine Grundlinie. Ja, Gott hat nicht den Sabbat geschaffen und dann den Mensch dazu, damit jemand da ist, der den Sabbat halten kann, sondern er hat zuerst den Menschen geschaffen und er hat selber am siebten Tag geruht und hat gesagt, das soll der Mensch auch tun. Das ist gut für ihn. Es ist gut für den Menschen, am Sabbat zu ruhen. Und das ruft Jesus hier im Markus-Evangelium nochmal in Erinnerung. Und in Matthäus Kapitel 12, da steht das auch. Und da hat Jesus noch einen Satz dazu und sagt, der hier steht, ist größer als der Tempel. Matthäus 12, Vers 6 folgende. Ja, da bezieht er es auf sich. Er sagt, er ist nicht nur Herr über den Sabbat, sondern auch der Tempel, der damals der Heiligtum, die Wohnung Gottes, ja, war hier auf dieser Welt. Da gesagt, ich selber, Jesus, der Menschensohn, größer als der Tempel. Und aus heutiger Sicht, klar, der Tempel ist 70 nach Christus zerstört worden und nicht mehr aufgebaut. Und Jesus ist da, gegenwärtig, im Himmel und auf der Erde, mit aller Macht, mit aller Kraft. Und wenn wir jetzt über den Sabbat nachdenken, und es gibt ja heutzutage auch noch Menschen, die denken, wir müssen den halten, um Gott näher zu kommen, Gebote zu erfüllen. Und das gab es damals auch schon. Paulus schreibt in Kolosser 2, den Text lesen wir jetzt noch, Kolosser 2, Vers 16. Lasst euch deshalb von niemand verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. Denn das alles sind nur Schattendinge von dem, was in Christus leibhaftige Wirklichkeit geworden ist. Und Schattendinge, ja, können uns das gut vorstellen, wenn wir so einen Sessel hier in die Sonne stellen, setzen wir uns wohin? Auf den Schatten oder auf den Sessel? Ich würde immer den Sessel nehmen. Ja? Wer sich versucht, auf den Schatten, der vielleicht an die Wand fällt, von der flachstehenden Sonne zu setzen, fällt ins Leere. Und genau das ist es hier auch. Wer sich auf Sabbat halten verlässt, fällt ins Leere. Wer sich auf Christus verlässt, auf Jesus, unseren Herrn, der hat sicheren Halt. Und das will Paulus deutlich machen. Das sind Schattendinge. Das sind Hinweise. Am Schatten sehen wir, es muss die Wirklichkeit da sein. Aber der Schatten selbst ist nur ein Hinweis, etwas, was man sehen kann, aber was das Eigentliche erst zeigt. Und das, so ist es mit dem Sabbat auch. Es geht nicht um den Sabbat. Es geht um den Herrn. Es geht auch um uns, unsere Beziehung. Und den Herrn, der über dem Sabbat ist, der Herr ist über den Sabbat. Gleich danach geht die Geschichte weiter. An einem anderen Sabbat. Wie weit entfernt, wissen wir nicht. Aber Lukas hat das hier ein bisschen zusammengefasst, ja. Wieder am Sabbat. Als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Das ist eine Katastrophe, was hier steht. Wir befinden uns erst in Lukas Kapitel 6. Das ist noch ziemlich am Anfang. Und die Pharisäer haben schon nur noch einen Blick. Wie können wir Jesus anklagen, beseitigen? Wo können wir etwas finden, dass wir ihn erledigen? Hier schon. Jesus wusste, was sie dachten. Steh auf und komm in die Mitte, sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Warum komm in die Mitte? Ich weiß nicht, manche von euch sind schon mal immer Synagoge gewesen. Viele Synagogen sind nicht so aufgebaut wie hier, sondern die Menschen saßen außen im Kreis und der, der gelehrt hat, der das vorgelesen hat, war in der Mitte. Und so hat Jesus diesen Menschen, in der Mitte war der Raum, wo alle hinschauen konnten, und so hat Jesus diesen Mann auch aufgefordert, von außen in die Mitte zu kommen. Und die Spannung steigt. Was wird jetzt passieren? Interessant, die Pharisäer haben nicht gedacht, ob er ihn wohl heilen kann, sondern sie haben gedacht, wenn der am Sabbat heilt, dass der das kann, haben die anscheinend gar nicht mehr in Frage gestellt. Wenn er ihn am Sabbat heilen wird, sie hätten ja auch sagen können, dann preisen wir Gott über dieses Wunder. Nein, dann klagen wir ihn an. Völlig daneben. Und Jesus wusste, was sie dachten, fordert diesen Mann auf, da in die Mitte zu kommen. Der steht da. Der Mann stand auf und kam in die Mitte. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte, ich frage euch, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Eigentlich klar. Aber das ist schon ein Spiegel. Was hatten sie in ihrem Herzen schon drin? Böses. Darf man Leben retten oder ins Verderben stürzen? Das ist wieder der Spiegel. Jesus war dabei, ein Gutes zu tun, ein Leben wieder lebenswerter zu machen, jemand die rechte Hand zu heilen, dass er gesund wird. Und die Pharisäer waren dabei, jemand ins Verderben zu stürzen, wie sie dachten. Er sah sie alle der Reihe nach an. Anscheinend hat niemand geantwortet auf diese beiden Fragen, die ja rhetorisch sind und ganz offensichtlich. Dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Ganz einfach, scheint keine große Arbeit gewesen zu sein. Jesus sagt das, es passiert. Traurig ist dann, sie aber wurden mit Unverstand erfüllt. Und ich hoffe das und bete, dass das uns, niemand von uns je passiert, mit Unverstand erfüllt zu werden gegenüber dem, was Jesus tut. Und beredeten miteinander, was sie Jesus antun könnten. Da ist natürlich, und deshalb habe ich das jetzt auch so ausgelegt, auch wenn der Sabbat jetzt ein bisschen das Randthema ist, da sieht man schon, wohin führt das mit Jesus. Es führt ans Kreuz, hier ganz klar zu erkennen. Aber Jesus gibt uns auch noch etwas mit über den Sabbat. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Darf man Leben retten oder ins Verderben stürzen? Und damals war es wohl so weit gekommen, dass wenn am Sabbat eben einer da liegt, der die rechte Hand verdorrt hat, dann muss er halt liegen bleiben. Ja? Man tut nicht mehr Gutes am Sabbat, sondern die Gebote müssen erfüllt werden. Der Mensch ist wurscht. So gibt Jesus uns zwei Richtungen hier. Einmal, er steht über dem Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht umgekehrt. Und Gutes tun und Leben retten ist auch am Sabbat geboten. Und Leben retten, denken wir auch mal weiter, eben auch an natürlich geistliches Leben, wo es ums ewige Leben geht. Soweit mal diese Geschichte und jetzt einen Blick so ein bisschen über die ganze Bibel. Was machen wir heute mit diesem Sabbat? Ich habe schon gesagt, von Kolosser her, Paulus schreibt, es kommt nicht auf die Tage drauf an. Ich habe uns jetzt eine Tabelle mitgebracht, so einige Aspekte des Sabbat. Der Sabbat ist ein ganz besonderer Tag. Es ist ja wirklich faszinierend. Wenn man da 1. Mose 2, Vers 3 liest, Gott hat alles geschaffen, 6 Tage, und am 7. Tag hatte Gott das Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag, er machte ihn zu einem besonderen Tag, der ihm geweiht ist, der ihm vorbehalten ist. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Da steht nicht, dass Gott diese Ruhe brauchte, weil er erschöpft war. Steht nur, er ruhte. Und interessant, wenn man darüber nachdenkt, an welchem Tag wurde der Mensch gemacht? Am 6. Und der erste Tag, den der Mensch erlebt, war ein Ruhetag. Ja. Das passt irgendwie auch wieder ganz gut mit dem Neuen Testament zusammen. Denn die Arbeit vorher hat der Mensch ja gar nicht mitbekommen. Er wurde am 6. Tag gemacht und am 7. Tag ruhte Gott und sagt, das ist gut. Ja. Gleich mal mit Ruhe beginnen. Arbeit gibt es eh noch genug. Die kommt auch vor, ganz wichtig. Ja. Die zweite Stelle, 2. Mose, wir wissen, in den 10 Geboten ist das längste Gebot, ja, Das längste Gebot ist das Sabbatgebot, zwischen 3 und 4 Verse. Während einige andere, für uns sehr wichtige Gebote, und die sind auch wichtig, nur eine Zeile haben. Hier aber nicht aus den 10 Geboten, 2. Mose 31, ab Vers 12, FF heißt folgende, ja. Wenn nur ein F dasteht, heißt das der folgende Vers, das war nur am Rande, und so heißt es die nächsten Verse, solange der Sinnzusammenhang das ergibt. Der Herr sagte zu Mose, du sollst den Israeliten einschärfen, dass sie nur ja meine Sabbate halten. Denn die Sabbate sind ein Zeichen für den Bund zwischen mir und euch, auch für alle späteren Generationen. Daran soll man erkennen, dass ich der Herr bin, Jahwe bin, der euch heiligt. Haltet also den Sabbat. Ja, als heilig soll er euch gelten. Jeder, der an diesem Tag eine Arbeit verrichtet, soll von der Gemeinschaft des Volks beseitigt werden. 6 Tage in der Woche soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat. Ein Tag völliger Ruhe, der Jahwe gehört. Jeder, der am Sabbat arbeitet, muss unbedingt getötet werden. Die Israeliten sollen also den Sabbat halten und auch all ihre Nachkommen sollen ihn als ewigen Bund feiern. Er ist ein Zeichen des Bundes zwischen mir und den Israeliten für immer, denn in 6 Tagen hat Jahwe, der Herr, Himmel und Erde gemacht. Am 7. Tag jedoch hat er geruht und Atem geschöpft. Wie auch immer, der Schluss, Gott hat Atem geschöpft, er hat durchgeatmet, er hat sich gefreut. Ja. Aber was erkennen wir? Der Sabbat ist von dieser Stelle her ganz klar auch ein Bundeszeichen zwischen dem alttestamentlichen Gottesvolk Israel und seinem Gott. Das lässt sich auf diese Weise nicht auf uns übertragen. Ja? Sonst müssten wir auch die Sabbatgebote genau anschauen und wenn sie jemand nicht hält, müssten wir ihn umbringen. Und das ist nicht vorgesehen, auch wenn wir das Weitere, und das sagt Paulus ja auch in dem Kolossertext, ja, der eine hält sie, der andere haltet sie nicht, ist okay, ist nicht das Problem. Für Israel war das ein Problem, ist auch später dazu gekommen, dass jemand umgebracht wurde, weil er am Sabbat Holz gesammelt hat, was er nicht tun sollte. Die Lage war wirklich ernst und für Israeliten und Juden ist die immer noch so. Das wurde noch nicht aufgelöst. Es sei denn, sie sind in Christus eine neue Kreatur. Dann ist das Evangelium stärker als das Gesetz. Ist immer so. Die Gnade in Jesus triumphiert, weil er das Gesetz gehalten hat. Aber hier, diese Gebote sind unauflöslich. Das sagt Jesus ja auch. Und er hat sie für uns erfüllt und wir gehören geistlich in die Verheißungen hinein, aber von der Abstammung her nicht zum Volk Israel, soweit ich weiß, niemand von uns. Aber es ist als ein besonderer Tag und diesen Grundgedanken können wir mitnehmen. Lebe den Ruhetag als einen besonderen Tag. Welchen Tag? Praktischerweise den Sonntag, denn da haben die meisten frei. Aber nicht immer geht das. Ja, Leute, die in der Pflege arbeiten oder als Lokführer oder in vielen anderen Diensten, müssen auch sonntags arbeiten. Auch viele Firmen arbeiten sonntags durch. Und dann ist es eine echte Herausforderung, binnen 7 Tagen wieder einen Ruhetag sich zu schaffen. Gar nicht so einfach. Ja, die das betrifft, die wissen das. Aber es ist eine Herausforderung und die möchte ich uns heute mitgeben. Der Maris und ich erleben das ja auch dann und wann. Ja, der Sonntag ist vollgepackt und es ist schön, aber ein Ruhetag merkt man abends ist es nicht. Wie schafft man sich einen Ersatzruhetag? Es bleibt immer ein Ersatz. Ich glaube, ein wirklicher Ruhetag am Sonntag ist nochmal was anderes als ein Ersatzruhetag. Und trotzdem ist es wichtig, Ruhetage zu haben. Gott hat sich das ausgedacht, es ist gut für uns. lässt sich auch alles noch statistisch beweisen, wie viel mehr Kreativität man hat und wenn man sich erholt hat, wie besser man dann wieder arbeitet. Darum geht es erstmal nicht. Es geht hier erstmal, Gott hat das gesagt, es ist gut für seine Menschen und wir überlegen uns, wie wir den gestalten können. Das Zweite, ein Zeichen der Ruhe. Ja, so hatte Gott sich das gedacht. Ruhen zu dürfen ist ein Geschenk. Das habe ich als Kind nicht immer so erlebt. Ich wollte Fußball spielen. Und Fußball spielen war von meinen Eltern her am Sonntag nicht vorgesehen. Weil wenn wir vorm Haus Fußball spielen, zu viert oder zu acht mit unseren Freunden, haben die Nachbarn keinen Ruhetag mehr. Und man muss ja auch immer einen Schritt weiter denken. Ja. Wenn die im Garten sitzen und wollen Ruhe und wir spielen Fußball, ist an Ruhe nicht zu denken. Die anderen sollen ja auch Ruhe haben. Ja, deshalb mähe ich auch heute am Sonntag keinen Rasen, am Sonntagnachmittag, auch wenn ich sage, ja, okay, mein Ruhetag ist Montag, ich könnte ja Sonntagnachmittag Rasen mähen, aber es gibt ja auch den Nachbarn. Ein gemeinschaftlicher Ruhetag ist ja auch ein Wert, den Gott sich hier ausgedacht hat. Wir ahmen Gottes Ruhen nach und freuen uns an der Schöpfung, aber auch am Geschafften, an das, was die letzten sechs Tage gelungen ist, was Gott uns geschenkt hat, was wir geschafft haben. Ja, er hat ja auch Atem geschöpft. Er hat auch gesagt, es ist ein Ruhetag, es ist was wert. Es ist ein Tag der Freude. Und wenn man Psalm 92 liest, ein Psalm für den Sabbattag, und der ganze Psalm ist von der Freude durchzogen. Ja, das ist nicht so, oh, heute müssen wir ganz ruhig sein. Nee, da ist Freude drin. Ja. Ein Tag, ja, ein Geschenk. Wir müssen nicht immer durcharbeiten, unser ganzes Leben, bis dass wir am Schluss tot umfallen. Sondern wir dürfen Pausen machen. Ein Zeichen der Erlösung. In 5. Mose 5, da ist die Wiederholung der 10 Gebote, und da ist ein zweiter Aspekt hineingekommen, der bei den 10 Geboten in 2. Mose 20 noch nicht drin ist. 5. Mose 5 von Vers 12 bis Vers 15, da steht, achte auf den Sabbattag und reserviere ihn für Gott. Oder heilige ihn, stelle ihn besonders. Denn so hat Jahwe, dein Gott, es dir befohlen. 6 Tage hast du, um alle deine Arbeit zu tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für Jahwe, dein Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave, noch deine Sklavin, nicht einmal dein Rind oder Esel oder dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Wenn man das jetzt durchdenkt, ja, wer soll mir denn das Essen machen, wenn man Sklave und Sklaven mag und wenn die auch alle nicht arbeiten sollen? Okay, dann muss man vorbereiten, dass man an dem Sabbat auch was zu essen hat, wenn alle nicht arbeiten sollen. Und Gott hat das gesehen, der hat gemerkt, was da passiert. Ja? Die Herren haben Sabbat gefeiert und die anderen mussten dienen und er hat gesagt, das ist nicht das, was ich gedacht habe, sondern ihr sollt miteinander einen Ruhetag haben. Auch dein Sklave und deine Sklavin sollen ruhen wie du. Denk daran, dass du selbst Sklave in Ägypten warst und dass Jahwe, dein Gott, dich mit starker Hand aus und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hast. Deshalb hat Jahwe, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat zu feiern. Da wird der Sabbat mit der Errettung verknüpft. Man soll am Sabbat an die Erlösung denken, an die Errettung, an das, was Gott getan hat. Deshalb sind wir hier. Idealer Tag, um Gottesdienst zu feiern. Daran zu denken, Jesus lebt, er ist auferstanden, früh am ersten Tag der Woche. Deshalb ist Sonntag unser Tag und weil wir dankbar sind, dass wir den ja auch noch frei haben von Staatswegen. Wir brauchen nicht mal einkaufen heute, die meisten Geschäfte haben zu. Wie schön. Ich weiß, es gibt das Internet und das ist auch noch eine Gefahr. Aber ja, Matthäus 28, Vers 1, folgende, da ist einfach beschrieben, früh am ersten Tag der Woche, da ereignet sich der Schlusspunkt, der Triumph Jesu in unserer Erlösung. Wir denken an diese Errettung, jeden Sonntag möglichst, auch in der Woche, aber am Sonntag besonders. Wenn wir zusammen daran denken, miteinander das betrachten, das ist nochmal anders, wie wenn man alleine darüber nachdenkt. Ein Tag der Gottesbeziehung. Ja, miteinander Gottesdienst feiern, miteinander Zeit haben. Ein Tag der Gemeinschaft, hier, aber auch in der Familie. Das zum Beispiel hat mich am Sonntag erfreut, dass mein Vater nicht auf die Arbeit musste. In ganz jungen Jahren hatte er auch schon mal Sonntagsdienst, später nicht mehr. Das war eine angenehme Sache. Wir als Familie waren zusammen, konnten die Großeltern besuchen und waren zusammen. Keiner musste auf die Arbeit. Und das wird natürlich da, wo Menschen in Diensten, in Arbeiten, Jobs haben, wo sie auch sonntags arbeiten, muss man wieder neu planen. Und das wird herausfordernder. Es ist eine Spannung drin. Aber dass Gott sich das so gedacht hat, sehen wir in 3. Mose 23, Vers 3. Da sagt er, sechs Tage darf man Arbeit tun, aber am siebten Tag ist Sabbat, ein Feiertag, eine heilige Versammlung. Da dürft ihr keinerlei Arbeit tun. Es ist ein Sabbat für Jahwe, wo immer ihr wohnt. Ja, und diese heilige Versammlung, da merkt man, auch da die Israeliten werden, soll nicht nur jeder zu Hause seinen Braten essen, den er gestern vorbereitet hat, sondern miteinander. Und daraus ist ja auch der Gedanke weiter an die Gottesdienste, an die Versammlungen, an unsere Zeit hier zusammen so entstanden. Und ein letzter Gedanke noch, es ist ein Zeichen der Zukunft. Ja, wir merken, der Sabbat hat eine Bedeutung für jetzt und hier, aber er hat eben auch zeichenhafte Bedeutung. Zeichen, die zurückblicken auf die Ruhe Gottes, Zeichen, die zurückblicken auf die Erlösung, die für uns geschehen ist, die aber auch eine Auswirkung hat in die Zukunft, ja, ein Zeichen der Zukunft. Genieße den Ruhetag als Ausblick auf die zukünftige Ruhe bei Gott. Und das macht Hebräer 3 und 4 deutlich, ja, die zukünftige Ruhe bei Gott. Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Wir sind noch nicht in dieser Ruhe, die Gott sich eigentlich gedacht hat. Das wird da, kann ich jetzt nicht alles auslegen. Wenn ihr das mögt, Hebräer 3, ungefähr ab der Mitte, wird dieser Gedanke entfaltet, dass Gott gesagt hat, in Psalm 95 hat er gesagt, nein, sie werden noch nicht zu meiner Ruhe einkommen, sondern es wird noch eine Ruhe geben. Das folgert dann der Schreiber vom Hebräerbrief daraus. Wie gestalten wir diesen Ruhetag? Und das ist ja echt spannend heute, weil heute, ja, die Geschäfte haben zu, aber das Internet hat immer offen. Immer, Tag und Nacht. Man kann immer einkaufen. Man kann immer noch was mehr anschauen. Man kann, fast alles kann man immer. Und das ist eine echte Herausforderung. Und dann sind wir gefordert, mit dem Geist Gottes und im Nachdenken über sein Wort, wie gestalten wir unseren Ruhetag? Ich habe also nicht gesagt, Fußball spielen am Sonntag ist verboten. Ja? Denn das war Teil 2 meiner Biografie. Meine Eltern hatten eine Hütte am Waldesrand, gab es keine Nachbarn. Dort konnte man Sonntagnachmittag auch Fußball spielen. Und das ging auch. Je nachdem. Ja, aber wie gestalten wir, damit nicht alle Tage gleich sind? Ja, es gab so einen Slogan, ohne Sonntag sind alle Tage Werktage. Und Gott hat sich ja gedacht, dieser Tag soll besonders sein in diesen verschiedenen Sachen, die wir hier vor uns sehen. Ruhe und Freude, Freude an der Erlösung, Zeit für die Gottesbeziehung und mit dem Gedanken auch an die Zukunft. Wie gestalten wir das? Und das sind wir gefordert. Wir haben keine Liste im Neuen Testament, was wir dürfen oder nicht dürfen. Aber wir sind herausgefordert, ihn an seiner Hand zu seiner Ehre und in Gemeinschaft mit ihm zu gestalten. Gottesdienst feiern hier? Ja, ist eine super Sache. Für einen Sonntag. Für diesen Ruhetag. vielleicht wandern, vielleicht jemand besuchen, vielleicht Kaffee und Kuchen genießen, vielleicht ein Konzert anhören oder was ich selber spielen. Arbeit. Arbeit wiederum ist eigentlich nicht vorgesehen, weil dann wird er doch wieder gleich. Und ich merke zum Beispiel bei mir, einkaufen ist nicht mein größtes Hobby. Einkaufen ist für mich Arbeit. Und deshalb möchte ich nicht gerne am Sonntag oder an unserem freien Tag einkaufen. Und ich merke, wenn wir einkaufen müssen, weil wir es schlecht geplant haben oder weil es irgendwie nicht hinhaut, dann muss ich aufpassen, dass das nicht meinen emotionalen Sonntag zerstört. Und das müsst ihr herausfinden, wie es euch damit geht. Und wo ihr sagt, Herr, dir zur Ehre möchte ich so diesen Ruhetag verbringen. Gut für mich und gut für unsere Beziehung zueinander. In diese Herausforderung stellt Gott uns ja immer wieder. Er gibt uns im Neuen Testament ja sehr wenig Regelkataloge. Er gibt uns Gedanken zu dem Inhalt und wir global auf der ganzen Welt und wir hier dürfen dann an seiner Hand herausfinden, wie wir das leben. Spannend, aber es lohnt sich. Er beschenkt uns mit der Beziehung zu ihm, mit der Freude an der Erlösung. Und wir dürfen wissen, Jesus ist Herr über den Sabbat. Amen. Noch ein kleiner Werbeblock. Ich habe ein Buch, Der Befehl zum Faulenzen. Ja, da geht es genau ein Buch lang, gar nicht dick, über den Sabbat und wie war da, welche Aspekte man da noch drüber nachdenken kann. Wer das ausleihen möchte, gerne.